Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Mit einem Windbürgergeld will die SPD den stockenden Ausbau von Windrädern skeptischen Anwohnern schmackhaft machen. Unser Landeskorrespondent in Schleswig-Holstein ist in eine Gemeinde gefahren, wo es schon besonders viele Windräder gibt. Und er fragt nach, wie man dort über die gesamte Debatte denkt. In München fragt unser dortiger Kollege nach, welche Zwischenbilanz es bei der Nutzung von E-Scootern gibt und stellt die Frage, ob sie hilfreich sind mit Blick auf den Klimaschutz, wie es ja so oft propagiert wurde im vergangenen Jahr. Und in Hamburg sind wir unterwegs mit einem Fotografen, der ein mobiles Wohnprojekt für Obdachlose ins Leben gerufen hat. Deutschland ist beim Klimaschutz doch nicht so schlecht wie gedacht. So hieß es gestern zumindest. Da wurde bekannt, dass der CO2-Ausstoß zuletzt stärker gesunken ist als gedacht. Aber, und da wurde wieder Wasser in den Wein gegossen, vor allem wegen der Reformen des EU-Emissionshandels, die jetzt beginnen zu greifen. Fakt ist trotzdem, dass immer mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt werden in Deutschland. Der Ausbau der Windenergie, der stockt aber, weil viele Menschen keine Windräder in ihrer Nähe haben wollen. Die SPD schlägt deshalb ein Windbürgergeld vor, um den Ausbau zu fördern. Schleswig-Holstein ist gleichzeitig ein Bundesland, wo es schon sehr viele Windräder gibt. Und Johannes Kulms hat nachgefragt, wie man dort über diese Debatte denkt.
Dithmarschen ist eine Hochburg der Windkraft. In dem Landkreis an der schleswig-holsteinischen Westküste drehen sich rund 1000 Windräder. Christiane Stolzenberg freut sich einerseits über die sauber erzeugte Energie. Andererseits findet sie,
dass die Landschaft so verschandelt wurde. Dass man also wirklich, wenn man nach Dithmarschen kommt, nur noch Windmühlen sieht, ist schade. Ich fahre gerne in Urlaubsgebiete, wo keine Windmühlen sind.
Die 53-Jährige leitet die Kindertagesstätte in Süderdeich. Rund um das 500-Einwohner-Dorf drehen sich Dutzende Windkraftanlagen in Sichtweite. Dazu gehören auch die drei Räder des 2016 eröffneten Bürgerwindparks. Über eine Stiftung gehen rund 20.000 Euro der Bürgerwindpark-Einnahmen jedes Jahr an Schulen und Kindertagesstätten in der Umgebung. In Stolzenbergs Kita konnte so die Lernwerkstatt ausgestattet werden. Kinder können jetzt selber einen Elektrokreislauf aufbauen.
Um zum Beispiel aus dem Lautsprecher Happy Birthday rauszukriegen oder eine Lampe zum Leuchten zu bringen.
Gemeinden und Anwohner stärker an den Einnahmen aus dem vor ihrer Haustür erzeugten Windstrom zu beteiligen, so wie es vor kurzem auch die SPD angeregt hat, sei doch eine gute Idee. Und eine Chance, Kritiker zu besänftigen.
Ob es nun richtig Freunde werden, weiß ich nicht, aber ich glaube, es würde denen wahrscheinlich wirklich leichter fallen. Eine Windmühle vor der Nase zu haben, wenn sie auch selbst davon Nutznießer wären und davon einmal im Jahr in Urlaub fahren könnten. Also ich glaube, mit Geld ist alles machbar.
Tatsächlich ist die Windkraft gerade für das strukturschwache Dithmarschen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Alleine für Süderdeich kämen durch die Anlagen jedes Jahr ein sechsstelliger Betrag an Gewerbesteuer herein, sagt Willem Borcherding. Er verweist auf den Nachbarort Wesselburen, wo für mehr als 18 Millionen Euro gerade eine neue Schule errichtet wurde.
Und ohne die Gewerbesteuereinnahmen in den umliegenden Gemeinden von Wesselburen aus der Windkraft wäre dieser Bau schlicht einfach nicht möglich gewesen.
Willem Borcherding ist Geschäftsführer des Bürgerwindparks von Süderdeich. 47 Anwohner haben sich an dem Projekt mit einem Betrag von 500 Euro beteiligt. Heute liefern die drei 130 Meter hohen Anlagen genügend Strom, um umgerechnet 6.000 Privathaushalte zu versorgen.
Gerade das ist ja das Schöne an den Bürgerwindparks, dass man die Leute einbinden kann, dass auch was davon haben. Und dann darf Windkraft natürlich dann letztendlich positiv gegenüberstehen.
Nach Schätzungen des Bundesverbands Windenergie gibt es in ganz Deutschland rund 750 Bürgerwindparks. Mit Blick auf die Akzeptanz seien Bürgerwindparks noch wertvoller als das von der SPD geforderte Windbürgergeld, heißt es von dem Lobbyverband aus Berlin. Willem Borcherding sieht noch einen anderen Weg. Er ist dafür, für Betroffene die Strompreise zu senken.
Sie sagen, Mensch, der Strom kommt aus der Anlage vielleicht sogar und ich habe jetzt auch viel günstiger wie einer, der in der Stadt wohnt, den die Windmühlen überhaupt nicht interessieren, überhaupt nicht stören, aber ich auf dem Lande muss sie nun erdulden und wenn ich den Strompreis für einiges Cent günstiger kriege, dann kann man sich vielleicht ja mit anfreunden.
Für Susanne Kirchhoff geht die ganze Debatte dagegen am eigentlichen Problem vorbei. Viel wichtiger sei es, die Emissionsschutzwerte zu überarbeiten und damit den Gesundheitsschutz ernst zu nehmen.
Wir haben einfach das Problem, dass die großen Rotoren immer stärker in den tiefen Frequenzen Schall emittieren. Und das ist das, was die Menschen um ihren Schlaf bringt und krank macht. Und da ist ja mit einer finanziellen Beteiligung erstmal nicht geholfen.
Seit Jahren kämpft Kirchhoff als Vorsitzende des Vereins Vernunftkraft in Schleswig-Holstein für größere größere Abstände von Windkraftanlagen zu Siedlungen und Häusern. Die Bestimmungen, wo und unter welchen Bedingungen künftig Windräder errichtet werden dürfen, bereitet der Landesregierung seit Jahren Kopfzerbrechen. Auch in Schleswig-Holstein ist die Errichtung von neuen Anlagen praktisch zum Erliegen gekommen. Doch den SPD-Vorschlag, das Klagerecht einzuschränken, um damit Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, weist Windkraftkritikerin Susanne Kirchhoff zurück.
Wir haben Gesetze und jeder Mensch muss in der Lage sein, gemäß diesen Gesetzen sein Recht auch irgendwie juristisch durchzusetzen. Dafür haben wir unseren Rechtsstaat. Und das einzuschränken, das geht gar nicht.
Ein Besuch in der Windkraft-Hochburg Dithmarschen in Schleswig-Holstein. Ein Bericht war das von Johannes Kulms. Windenergie soll beim Klimaschutz also eine noch größere Rolle spielen als bisher. Im Bereich Straßenverkehr sollen Elektroroller eine klimafreundlichere Mobilität in Deutschland mit befördern. Das Umweltbundesamt kritisiert beispielsweise aber nur bereits, dass davon noch nicht viel zu spüren ist. Stattdessen wächst, und das ist ein weiterer Kritikpunkt, die Unfallgefahr, weil nicht wenige Nutzer bisher hin und wieder alkoholisiert auf den Elektroroller steigen. Die neuen Fortbewegungsmittel sind also umstritten. Und in München gibt es jetzt Anzeichen, dass es mit dem Boom, den es noch im Sommer gegeben hat bei den Elektrorollern, jetzt erst einmal vorbei sein könnte. Tobias Krone berichtet für uns.
Es ist noch dunkel an diesem Wintermorgen. In einer Gewerbehalle der Münchner Vorstadt leuchten hunderte roter und grüner Lichter in engen, regelmäßigen Abständen. Daniele Capasso, ein Mann Mitte 40 mit Dreitagebart und grauem Kapuzenpulli, steht stolz inmitten Reihen von weißen E-Scootern.
Das wäre jetzt unser Lager, das kleine, ist also sehr groß. Da werden die Scooter aufgeladen und da werden die Scooter vorbereitet und die werden dann rausgeliefert.
Um 6 Uhr früh beginnt die Schicht von Daniele Capasso beim Anbieter Lime. Rasch scannt er mit seinem Handy die Codes einer Reihe E-Scooter ein, die in den vergangenen 3 Stunden an der Steckdose hingen. Dann schiebt er sie in seinen Mietsprinter. Ein paar Meter weiter fährt ein Kollege eine Proberunde mit einem frisch aufgeladenen Roller. Ein anderer Kollege schraubt an einer Bremse herum.
Und dann ist am Morgen früh, kommt auch immer ein Mechaniker, bevor man die in die Zone, wo man rausliefert, rausgeht, testet er alles, ob die Bremse funktioniert, ob das Licht fahrtüchtig ist.
Wo müssen Sie immer mal wieder ran?
Ja, meistens sind es immer die Bremse. Letzten Zeit sind auch viel Display, wo beschädigt worden sind. Aber unsere Mechaniker sind Profi und die machen das alles.
Im Laderaum des Transporters stehen eng gepackt 40 E-Scooter. Los geht's. Etwas missmutig registriert Daniele Capasso die Tropfen auf der Windschutzscheibe.
Eigentlich hätte es schönes Wetter sein sollen. Regen.
Kein schönes Wetter, um die Elektroroller in der Stadt zu verteilen. Aber auch kein schönes Wetter, um mit den Elektrorollern durch die Stadt zu fahren. Lohnt sich das Geschäft mit den hippen Modefahrzeugen im Winter überhaupt? Ein Anruf bei Jascha Seifi, dem Deutschlandchef von Lime.
Was man definitiv sagen kann, ist, dass Scootersharing ein saisonales Geschäft ist. Das haben wir auch kommen sehen. Wir haben Erfahrungen aus Wintermonaten in anderen Ländern gesammelt, beispielsweise in Frankreich oder in skandinavischen Ländern, und wussten schon, was auf uns zukommt. Und es hat sich tatsächlich auch bestätigt, auch in Deutschland ist Scooterfahren ein saisonales Geschäft.
Das heißt, im Winter greifen deutlich weniger zum E-Scooter. Wie viel weniger genau, das lässt Jascha Seifi offen. Doch mit dem ersten Halbjahr in Deutschland ist er sehr zufrieden.
Wir sind ja in Lime mit in über 120, 30 Städten unterwegs und haben in Berlin zum Beispiel nach 80 Tagen die 1 Million Fahrtenmarke geknackt, was für uns weltweit Rekord war. Auch das zeigt, wie gut unser Service hier in Deutschland aufgenommen wurde.
Mit einer ersten Bilanz tun sich auch Branchenkenner noch schwer. Fakt ist, in München waren es im Sommer 3 Anbieter zu Beginn. Inzwischen sind 7 Anbieter im Rennen. Die Akzeptanz in der Bevölkerung sei aber immer noch gemischt, sagt der Leiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung der Stadt München, Andreas Mickisch.
Wir auch als Verwaltung haben im Laufe des Sommers schon eine erkleckliche Anzahl von Beschwerden bekommen, die sich aber überwiegend darauf beziehen, dass die Nutzer die Roller nicht korrekt abstellen. Also nicht genügend Freiraum lassen zwischen Bushaltestellen etwa oder einfach den Gehweg verstellen.
Gerade für Rollstuhlfahrer oder Sehbehinderte seien falsch abgestellte E-Scooter ein Problem. Dennoch gesteht man auch in der Stadtverwaltung zu.
Die Anbieter sind sehr bemüht, das geregelt ablaufen zu lassen.
Dieses Bild versucht auch Mitarbeiter Daniele Capasso zu vermitteln. Wenn er frisch aufgeladene E-Scooter wie hier am Münchner Olympiapark aufstellt, dann nah beieinander in Reih und Glied, die Lenker alle zur selben Seite gelehnt.
So, ich stelle das immer schön wieder auf, dass es präsent ist, dass es auch gut aussieht.
Auch Leim-E-Scooter in der Nähe schiebt Capasso oft zu Dreiergruppen zusammen. Mehr dürfen laut der freiwilligen Selbstverpflichtung von Anbietern und Stadt nicht an einem Ort stehen. Um Benzin zu sparen, sammelt Daniele Capasso E-Scooter, deren Akku leer ist, nebenbei mit seinem Sprinter ein. Er deutet auf sein Smartphone.
Das ist so die App von Leim. Da wird angezeigt, zum Beispiel rot oder violett. Da kann man drauf tippen, dann sieht man da, wie viel Prozente die Akkus noch haben. Und dann holen wir die ab, dass man eigentlich die wieder aufladen kann im Lager.
Manchmal lassen sich die E-Scooter, die als violette Punkte auf dem Stadtplan seiner Handy-App erscheinen, nicht einfach finden.
Die sind ja überall verteilt. Es kann sein, da ist im Gebäude drin, es kann sein, da ist in dem Haus, es kann sein, da ist verbuddelt mit Laub. Will die Leute das auch verstecken? Es kann sein, dass er in Isar ist, wo man das auch rausfischen muss.
E-Scooter im Fluss. Solchen Vandalismus beklagt man bei Leim deutschlandweit, sagt Deutschlandchef Jascha Seifi. Dennoch sei der Umgang mit den Rollern hierzulande im internationalen Vergleich noch zivilisiert. Der Verkehr ist durch die modischen Roller allerdings auch in Deutschland nicht sicherer geworden. In München wie in vielen anderen Großstädten greifen die Kunden gern nach einer Maß Bier noch zum E-Scooter. Rund 800 Fälle von Alkohol am Lenker habe es bisher gegeben, heißt es bei der Stadt. Die Folgen reichten von Bußgeldern bis hin zu Führerscheinüberprüfungen. Andreas Mickisch.
Und da kann man wirklich nur noch mal appellieren an alle Nutzer, dass sie das im Kopf behalten, dass sie hier mit einem Fahrzeug im Straßenverkehr unterwegs sind.
In diesen Tagen will die Stadt mit den Anbietern diskutieren. Sie überlegt, Abstellzonen für E-Scooter einzurichten, was gerade an Knotenpunkten wie dem Hauptbahnhof für mehr Ordnung sorgen könnte. Darüber würden sich auch die Anbieter freuen. Im Gegenzug fordert die Stadt aber,
dass die Anbieter das auch mit entsprechenden technischen Möglichkeiten versehen, dass man also wirklich außerhalb dieser Abstellzonen den Roller nicht abstellen kann. Da wird man dann sehen.
Die Apps könnten entsprechend programmiert werden. Davon halten die Anbieter aber gar nichts. Von Parkverbotszonen für Elektroroller halten sie nicht viel.
Wenn Sie jetzt beispielsweise um den Kölner Dom eine Verbotszone definieren, dann kann da keiner mehr den Scooter abstellen, was erstmal gut ist. Was aber leider auch dazu führt, dass sich dann die Scooter genau um die Verbotszone herum ansammeln. Das heißt, sie verschieben das Problem am Ende des Tages nur woanders hin.
In München hat man zur Oktoberfestzeit eine temporäre Verbotszone eingerichtet. Die habe sich bewährt, ebenso wie die permanente Obergrenze für E-Scooter im Innenstadtbereich, sagt Andreas Mickisch von der Stadt München.
Wenn wir jetzt davon ausgehen müssen, dass möglicherweise noch andere Anbieter kommen und wir die zahlenmäßige Beschränkung aufheben würden, dann würde das explosionsartig möglicherweise die Anzahl in die Höhe steigen und dann wären eben die Themen wie verkehrsbehinderndes Abstellen noch deutlich herausfordernder zu bewältigen.
Aus München ein Bericht unseres Landeskorrespondenten Tobias Krone. Es ist ein Thema, das Sozialverbände immer wieder ins öffentliche Bewusstsein rücken wollen. Die Zahl der Menschen, die auf der Straße leben, sie steigt seit Jahren kontinuierlich. Mehr als 50.000 sollen es deutschlandweit mittlerweile sein. Es gibt aber bisher keine offiziellen Erhebungen dazu. Sichtbar zumindest ist das aber vor allem in Großstädten, unter anderem in Hamburg, sind gleichzeitig aber immer öfter selbstgefertigte Wohnboxen zu finden, die Obdachlose zumindest ein eigenes Dach über dem Kopf bieten. Dahinter steht das Hilfsprojekt Little Homes, das sich Axel Schröder für uns angeschaut hat.
Sven Lüdicke ist unterwegs, lenkt seinen Kleinbus durch den Hamburger Stadtverkehr. Rund 120 sogenannte Little Homes für Obdachlose hat der Profifotograf schon in ganz Deutschland aufgestellt, auch in Hamburg-Barmbek für Dagmar und Dennis.
Ich fahre auch regelmäßig dann bei den Bewohnern vorbei. Wenn ich irgendwie in der Nähe bin und eine Stunde Zeit habe, dann mache ich einen Abstecher und gucke, ob es dem Menschen, der im Little Home wohnt, gut geht.
Seit seiner Idee mit den Little Homes ist Lüdecke nicht mehr als Berufsfotograf unterwegs, sondern als Kümmerer. Er parkt seinen Wagen, geht die paar Schritte zum kleinen Park zu Fuß. Die Idee, Obdachlosen ein Dach überm Kopf zu zimmern, kam dem Kölner vor 4 Jahren. Damals erlebt er, wie Sicherheitsleute ziemlich rüde eine wohnungslose Frau aus dem Hauptbahnhof der Domstadt werfen.
Und das war so für mich der Anstoß, verdammte Scheiße, du kannst jetzt nicht mehr weggucken, jetzt musst du was tun. Und als ich dann auch von meinem Fotojob aus Leipzig zurückgekommen bin, bin ich in den Baumarkt gefahren und habe angefangen, nur mit einer groben Skizze. Ich habe keine Ahnung gehabt, ob das funktioniert und wie das aussieht. Ich habe einfach angefangen zu bauen.
Im kalten Nieselregen begrüßt Sven Lüdecke Dennis und Dagmar.
Das geht so gut.
Dennis schiebt seinen Schlüssel ins Vorhängeschloss, lässt es aufschnappen. Sein Zuhause ist ein Holzhäuschen, ein Verschlag auf Rollen in Hamburg-Barmbek am Rand eines kleinen Parks.
Das sind 3,2 Quadratmeter, das heißt mit einer, sagen wir mal, 2 Meter Schlaffläche und dann halt so ein kleiner Stauraum von ungefähr 1,10 Meter. Hat man dann halt noch seine Campingtoilette und halt ein bisschen Staufläche.
Die beiden Little Homes sind winzig, vor allem für einen breiten, bulligen Typ wie Dennis. Neben ihm steht seine Mutter Dagmar, eine schmale Frau mit Rucksack auf dem Rücken, blondgraue Haare zum Zopf gebunden. Von Januar bis September 2019 haben Dagmar und Dennis auf Hamburgs Straßen gelebt, nachdem beide erst ihren Beruf, danach dann noch die Wohnung verloren hatten. Auch Dagmars Reich hat klare Abmessungen, 3,2 Quadratmeter. Aber das, sagt sie, ist allemal besser als die zugigen, kalten Straßen der Hamburger Innenstadt.
Es war für uns die Übergriffe furchtbar. Ne? Also sind leider die Junkies dann gekommen und wollten dann halt entweder mich vergewaltigen oder halt unsere letzte Habe wegnehmen. Und das war grausam. Also.
Die ersten Little Homes hat Sven Lüdecke aus eigener Tasche bezahlt. Stückpreis rund 1.400 Euro ohne Arbeitszeit. Kaum waren die ersten Little Homes fertig und bezogen, stand fest, das ganze Projekt kann nur gelingen und groß werden, wenn mehr Hilfe da ist, mehr Geld reinkommt, erzählt Sven Lüdecke. Er gründete einen Verein, warb um Unterstützung aus der Wirtschaft und bekam sie. Eine große Baumarktkette bietet Lüdecke Sonderkonditionen. Eine Mietwagenfirma stellt ihm den Dienstwagen, mit dem er in ganz Deutschland unterwegs ist. Wieder andere helfen mit rechtlichem Rat oder Spenden. Das Wohnen in großen Holzkisten soll nur ein erster Schritt sein. Von der Straße zurück in eine eigene Wohnung, zurück in Arbeit. Bei Dennis und Dagmar hat das fast schon geklappt. Über Sven Lüdecke und seinen Verein haben die beiden einen kleinen Job gefunden und hoffen nun auf eine Sozialwohnung. Lüdecke steuert seinen Bus zurück in die Innenstadt, hat noch einen Termin mit dem neuen Chef von Dennis und Dagmar, will wissen, wie es läuft, ob er helfen kann. Klar ist mir die Sache über den Kopf gewachsen, sagt Lüdecke, aber zurück will er deshalb nicht.
Definitiv macht es Spaß. Und das Schöne ist, man sieht auch, was passiert und was auch mit dem einzelnen Menschen passiert. Und das Schöne ist, dass das ja alles unterschiedliche Charaktere ist und dass wir uns jederzeit wieder neu, immer wieder neu einstellen müssen auf den einzelnen Menschen und auch auf die neue Situation. Und das ist das, was ich an dem Job liebe.
Eine Reportage aus Hamburg von Axel Schröder. Bei uns folgen gleich die Nachrichten und danach übernimmt Lena Sterz mit Campus und Karriere. Und das war's für Deutschland heute, für diesen Mittwoch. Heute mit Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.